RBB Kultur. Perspektiven. Ich mag Bäume. Mein baumliebendes Idol ist Idefix. Das ist der winzige weiße Schnauzer von Obelix. Die beiden Figuren bewohnen in der Asterix-Comic-Welt das letzte unabhängige Dorf am Rande des römischen Imperiums. Die entschiedene Baumliebe des winzigen Idefix scheint auf den ersten Blick aberwitzig. Denn eigentlich geht es um den Kampf der Kulturen, um den aussichtslos erscheinenden und listenreich geführten Widerstand gegen eine Weltmacht. Und da würde dieser Idefix am liebsten Bäume retten.
The crisis goes all the way to the bottom, and that's why it's necessary.
Die Krise geht ganz bis auf den Grund.
It's not that I'm just telling people to go hug a tree.
Und daher sage ich nicht nur, geh hinaus und umarme diesen Baum.
But it's more about what mindset would you even do that from?
Es geht um die geistige Haltung, aus der heraus du das tun möchtest.
That's the mindset that we need today.
Diese Haltung brauchen wir hier und heute.
Charles Eisenstein ist so ein aberwitziger, moderner Idefix. Während viele von einer Klimakatastrophe reden und sie technisch, politisch oder juristisch verhindern wollen, appelliert Charles an unser Herz und an unsere Haltung. Aber was hilft und was ändert das?
Idefix und das Weltklima. Eine Perspektive von Frank Schüre.
Ich mag Bäume. Nein, ich muss es seit ein paar Jahren anders sagen. Ich liebe Bäume. Das geheime Leben der Bäume, Buch und Film des Waldkenners Peter Wohleben, sensibilisieren schon seit einiger Zeit für diese Liebe zu den Bäumen und ihre Art zu kommunizieren. Also, ich liebe Bäume. Und ich lebe in einer Welt, wo es noch ganz viele von ihnen gibt. Ich gehe eigentlich jeden Tag zu ihnen, in den Wald, den Schwarzwald. Andere Menschen treffe ich da nur sonntags oder feiertags. Die Bäume treffe ich immer. Und sogar ich, die ich nur wenig Ahnung von Bäumen habe, merke, es geht ihnen nicht gut. Seit ich mich mit dem Thema Umwelt beschäftige, merke ich, zwischen meiner zunächst einmal romantisch wirkenden Baumliebe und den dramatischen Klimaveränderungen besteht ein Zusammenhang. Beides ist auch eine Frage der Haltung. Und diese Idee haben auch andere.
Die Erde ruft jetzt mehr denn je danach, ihr mitfühlend und ehrfurchtsvoll und mit tiefem Verstehen zu begegnen. Und deshalb meine ich auch, dass dem Klima besonders dadurch gedient werden könnte, dass diese Haltung sich menschenweit verbreitet.
Christoph Hatlapa ist Zen-Meister und Mediator und Gründer des Friedensdorfes Steierberg zwischen Hannover und Bremen. Dort geht es um einen anderen Umgang mit uns selbst und mit der Welt, um Mitleiden und um Zuwendung der liebevollen Art.
Oft sieht es so aus, als ob das eine chancenlose Angelegenheit ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen begreifen, dass wir ohne Mitgefühl für die Erde und für die ganze Welt, dass wir die Zukunft des Planeten gar nicht wirklich gestalten oder absichern können.
Im Friedensdorf lerne ich Charles Eisenstein kennen, der hier ein Seminar gibt. Mit ihm kann ich über meine Liebe zu Bäumen reden, ohne mich dafür entschuldigen zu müssen.
What is it like to be you?
Du zu sein, wie ist das? Hinausgehen und so eintreten in die Präsenz eines Baums, das ist keine Workshop-Übung. Das weckt einen Zustand des Bewusstseins, eine Orientierung in der Welt, die heutzutage verzweifelt gebraucht wird.
and an orientation to the world that is desperately necessary today.
Charles Eisenstein erzählt in Büchern, Vorträgen und Seminaren seine Vision von einer geheilten Welt.
Because the environmental crisis,
weil die Krise unserer Umwelt nicht verursacht ist durch einen dummen Fehler, der clever gelöst werden kann, indem wir einfach unseren Treibstoff austauschen. Diese Krise lädt uns ein in eine grundlegende Verwandlung, ins Menschsein.
In human beingness.
Bei der Klimakrise geht es um Liebe, nicht um CO2.
Mit dieser Feststellung hat Charles Eisenstein mich ziemlich umgehauen. Nach endlosen Debatten und Vorwürfen, Anklagen und Schuldzuweisungen, wer in der aktuellen Klimakrise was zu verantworten und zu verändern und zu tun und zu lassen hat, kommt so ein entschieden empörtes Wesen daher und stellt fest, die Klimakrise ist eine tiefe Beziehungskrise zwischen Mensch und Erde. Auch im Begegnen mit Menschen geht es Charles Eisenstein vor allem um Beziehung.
Wirklich wohl fühle ich mich im Kontakt mit einem Menschen. Mein Albtraum ist ein Abendessen mit 10 Leuten oder eine Cocktailparty. Aber Vorträge mag ich. Ich spreche gerne vor und mit 80 oder sogar ein paar 100 Menschen. Für mich ist das wie eine 1-zu-1-Situation. Hier bin ich und da ist das kollektive Wesen. Ich spreche zu einem kollektiven Hören.
Charles Eisenstein ist schlank, hat dunkle Augen, kurze Haare, unauffällige, einfache Kleidung. Den Blick abgewandt, eingekehrt, betritt er den großen Saal, nimmt sich einen Teller und Besteck vom Buffet, nimmt sich Essen, ist wieder weg. Niemand scheint ihn zu bemerken. Noch eine Stunde bis zum Workshop mit Charles Eisenstein.
Ich bin wie eine Antenne oder ein Mund für den gemeinsamen Geist, dem etwas fehlt. Ich spreche aus, was viele Menschen schon lange spüren. Was ich sage, scheint so einfach wahr, dass es eigentlich nicht gesagt werden muss. Aber es will gesagt werden.
Charles Eisenstein ist schüchtern und charismatisch. Er geht unter, je mehr Menschen um ihn sind. Er geht an wie ein Licht, wenn er zu sprechen beginnt. Einen Tag lang erlebe ich ihn im Kreis von 70 Leuten, im Workshop Geliebte Erde im Lebensgarten Steierberg, einer Gemeinschaft, die seit über 30 Jahren tiefe Ökologie mit Zen und gewaltfreier Kommunikation verbindet, in Steierberg bei Hannover. Wir sitzen im großen Kreis. Und dann erzählt Charles seine Geschichte, die wie ein Märchen klingt, von einer Liebe. Nicht nur zwischen zwei Menschen, nicht nur unter allen Menschen, sondern im Ganzen. Charles erzählt von der Liebe, die Menschen mit der Erde verbindet. Es ist eine traurige und eine schöne Geschichte. Es geht um Vergessen und Erinnern. Es geht um eine Liebe aus Erde, die alle und alles erschaffen hat und trägt.
I'm not actually out there saying, so love more.
Ich sage nicht, liebt mehr. Ich erinnere an unsere Sehnsucht, in Liebe mit der Welt zu leben. Wie ist es, du zu sein? Zu spüren, du bist vom gleichen Wesen wie ich. Wir schauen durch verschiedene Augen, aber sind alle miteinander verbunden. Das ist intuitiv präsent in jedem von uns, so wie die Liebe zu allem Leben auf Erden.
Klima ist das Thema der Menschen und der Erde. Nichts scheint weiter entfernt von Liebe als das Klima auf Erden. Verantwortlich für die schlechte Verfassung von Mutter Erde ist nicht Liebe. Unsere Herzen seien wie abgeschaltet für das Leiden der Erde, meint der Kulturphilosoph, der einer der Gründer der Occupy-Bewegung in den USA ist. Diese vor 10 Jahren ins Leben gerufene Protestbewegung versuchte mit friedlichen Mitteln, sich gegen soziale Ungerechtigkeit zu wehren. Damals tauchte das Wort Liebe zum ersten Mal wieder in politischen Kontexten auf. Sozusagen eine Neuauflage des legendären Make Love, Not War. In der Mittagspause treffe ich Charles zum Gespräch und muss sofort an Idefix denken. Nein, Charles ist kein winziger weißer Schnauzer, aber seine Augen leuchten, als wir miteinander über meine Baumliebe und die Rettung des Planeten sprechen.
Ganz ehrlich, ich mache das, weil ein normal erfolgreiches Leben einfach langweilig wäre. Es ist so viel interessanter, eine neue Geschichte der Erde zu entfalten, an der Heilung unseres Planeten mitzuwirken.
Charles Eisenstein ist der einzige Autor ohne Vertrag bei seinem Verlag. Seine Bücher stehen kostenlos im Netz. Es gibt keine Gebühr für den Workshop, sondern einen leeren Umschlag. Bitte tu hinein, was gut geht und sich gut anfühlt für dich. Eine Teilnehmerin hat nicht einmal das Geld für sein neues Buch. Charles geht an den Tisch, kauft eins, schenkt es ihr. Profitdenken ist die Klimagefahr. Charles Eisenstein lebt eine Kultur der Gabe. In seinem 2018 veröffentlichten Buch »Klima – Eine neue Perspektive« schreibt er:
»Liebe ist die Revolution. Es geht nicht um intelligentere Bewertung und Nutzung der Natur. Es geht um aufrichtigen Respekt für die Natur. Und das kann nur erreicht werden, wenn man sie zur Gänze als Wesenheit anerkennt und sie heiligt. Wo ist das Heilige, wenn wir sie auf einen endlichen Wert reduzieren? Wir brauchen einen besseren, einen echteren Grund, wenn wir etwas für die Welt tun wollen. Wir brauchen eine Motivationsquelle, die sich nicht einmal begründen lässt.«
Ich habe in den 68er Jahren in Berlin studiert und damals war dieser studentische Aufbruch, den ich natürlich mitgetragen und mitgestaltet habe, der war natürlich noch orientiert, sozusagen den gewaltsamen Systemwechsel oder sowas anzustreben, ja. Ich sag mal so Schlagworte wie Weltrevolution. Aber für mich war 1968 schon klar, dass der eigentliche Widerspruch, der die Welt bewegen wird, die ökologische Frage sein wird. Und bei irgendeiner Gelegenheit bin ich da zum Beispiel Enzensberger begegnet und habe ihm gesagt, er soll doch mal ein Kursbuch über Ökologie schreiben. Ja? Und da hat er zu mir gesagt, so einen kleinbürgerlichen Scheiß macht er nicht.
Christoph Hadlapper hat den Lebensgarten Steierberg gegründet. Er ist Mediator und Zen-Meister. Christoph wirkt bis heute ein wenig überrascht, wie stark Zen sein Leben bestimmt. Wir haben schon eine gute Stunde Meditation und Tee trinken hinter und noch ein gutes Stück gehen und staunen durch den Lebensgarten vor uns. Was hat Zen mit der Entfaltung eines Friedensdorfs zu tun? Wie kommt ein Zen-Meister zu einem tieferen und anderen Verständnis von Ökologie?
Ja, was ist ein Zen-Meister? Der Zen-Meister ist sozusagen ein Gastgeber für die Menschen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und die bearbeiten. Ja? Denn der Buddha ist davon ausgegangen, das fällt nicht durch die Erkenntnisse vom Himmel, sondern das will geübt werden, das in die Welt zu bringen. Und als Zen-Meister weiß man, Übung ist Erwachen, Erwachen ist Übung. Wenn da die Übung wegfällt, ist dann nichts mehr mit Erwachen. Und von Anfang an war Zen für mich wichtig als auch Orientierung im Verhältnis zur Natur und zum Umgang eben mit allen Wesen, allen Lebewesen, allen Geschöpfen, allen Mitgeschöpfen.
Im Lebensgarten ruft die Erde ganz besonders nach einem heilenden Umgang. Steinernes Lager Steierberg heißt das Gelände von 1939 bis 1945. 700 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind hier untergebracht und müssen in der nahegelegenen Pulverfabrik Nachschub produzieren für die deutsche Kriegsführung. Am 10. April 1945 besetzen englische Truppen Fabrik und Lager. Von 1951 bis 1994 produziert die Fabrik dann wieder Munition und Waffen. Da wandeln schon, seit 1984, die Lebensgärtner, das ehemalige steinerne Lager, um in ein Friedensdorf.
Wir haben ja hier so eine militärische Altlast übernommen und die Anfangsenergien waren für mich spürbar düster und noch so vom Nazi-Erbe geprägt. Aber ich habe mir gesagt, ich übe Zen und wir können alle Energien transformieren, ja. Und das geht auch auf subtile Weise. Wenn der Geist stimmt, dann folgt die Materie nach.
Seit Jahren stellen Christoph Hattlerpaar und seine Lebensgärtner ihre Vision von Spiritualität tiefökologisch auf lebendige Füße. Heute laufen rund 50 Seminare und Tagungen im Jahr mit über 5000 Übernachtungen. Es gibt Elektroautos und Carsharing, Solarenergie und vollwertige Ernährung.
Als ich hier diese Gemeinschaft gegründet habe, 1984, da war ich zu einem inspirierenden Seminar in Findhorn gewesen, 1983. Und das hat mich gelehrt, dass es Sinn macht, im Hinterhof der kapitalistischen Eiszeitgesellschaft Blumen zu züchten und zu pflegen. Ja. Wir haben hier in 30 Jahren schon ein wunderbares Friedensdorf hervorgebracht mit Kooperation mit der Natur auf vielen Gebieten. Und für uns ist das so selbstverständlich, dass wir das gar nicht mehr großartig propagieren. Aber es ist im Grunde doch ein Wunder.
Auf dem platten Land um Steierberg geht es in den 1980er Jahren typisch nachkriegsdeutsch und kaltkriegerisch zu. Amerikanische Atomwaffen gebunkert und abschussbereit, schwach radioaktive Abfälle zwischengelagert, Tiefflieger der Bundeswehr bei schönem Wetter. Eine konservative Gemeinde und eine Kirche, die hinter dem Projekt Lebensgarten eine Sekte vermutet.
Und all das, sage ich dir, habe ich in mein Herz genommen und versucht zu transformieren, auch durch Meditation. Und wenn du dir das heute anschaust, das ist alles irgendwie verschwunden, ja. Wir sind hier seit Jahren eine der ersten Solartankstellen und haben uns hier mit ökologischem Ausbau seit Jahrzehnten befasst. Und ich schaue da mit Freude drauf zurück, was so entstanden ist. Und bin auch deshalb so voller Hoffnung. Wir haben uns doch hier auch einflussreich erwiesen und unsere 5.000 bis 6.000 Gäste im Jahr, die nehmen ja auch den Geist des Lebensgartens und des Zen auf.
Heute leben im Lebensgarten ca. 150 Menschen. 63 ziemlich verfallene Reihenhäuser, erbaut für die Zwangsarbeiterinnen der NS-Pulverfabrik, wurden renoviert und umgebaut. Es gibt eine Kulturküche und einen Zen-Tempel. Ein Permakulturinstitut übt solidarische Landwirtschaft ein. Das Zentrum Gewaltfreie Kommunikation Steierberg beschäftigt sich mit Mediation und gewaltfreier Konfliktlösung. Ganz im Gastgebergeist von Christoph Hattlerpaar für Menschen, die meditieren und tief kommunizieren wollen.
Dem Buddha lag auch immer die Sprache sehr am Herzen. Er selbst hat eine lange Sprachbereinigung betrieben. Er war ja sozusagen zum Staatslenker ausgebildet. Sowas wie ein Jurist in damaliger Zeit. Ich bin auch Jurist. Und ich musste auch lernen, mich von der juristischen Kampfsprache zu befreien und eine lebensdienliche gewaltfreie Kommunikation zu lernen und natürlich auch zu verbreiten. Und das war der Wendepunkt für mich als Anwalt. Da habe ich gesagt, ich höre das auf. Ich werde jetzt meine Lebensenergie einsetzen, um für etwas einzutreten. Nämlich für eine gesunde Umwelt, für Kooperation mit der Natur, für friedliches Lösen von Interessenkonflikten, für Gemeinschaften. Und ja, dem habe ich dann mein künftiges Leben gewidmet.
Ich bin für Bäume. Mir sägt jeder abgesägte Baum am Herzen. Baumabsäger treffe ich natürlich auch im Wald. Forstwirte nennen sie sich. Und sie sägen die schönsten Bäume zuerst ab. Und das wird in den letzten Jahren immer mehr. Und es geschieht mit Maschinen, gegen die selbst der superstarke Obelix einen Schluck Zaubertrank bräuchte. Frédéric Pillet geht es um Beziehungen. Auch um Beziehungen zwischen Problemen. Eigentlich Mediator und Coach, hat er Charles Eisenstein nach Deutschland eingeladen und seine Auftritte organisiert. Der Workshop im Lebensgarten liegt ihm besonders am Herzen, weil sich dabei die richtigen Themen am richtigen Ort begegnen. Frédéric ist für tiefe Begegnungen.
So groß das Klima auch ist, es ist für mich ein Teilaspekt der Dinge, die wir gerne in Bewegung bringen möchten, dass sie sich verändern. Das Klima ist für mich jetzt so, wie soll ich sagen, so eine Warnlampe, die halt jetzt mal viele sehen, weil sie so hell leuchtet. Das heißt aber nicht, dass das Problem, weil die so hell leuchtet, dass das sozusagen größer ist wie alle anderen.
Mich macht das eskalierende Baumfällen traurig und wütend. Ich komme mir dann winzig vor wie Idefix. Nur bin ich stumm und starr. Und allein in meinem Leiden, ohne mitfühlenden Obelix, ohne stimmigen Ausdruck für meinen Schmerz. Wenn ich doch einmal klage und schimpfe bei den Leuten im Dorf, von denen viele Wald besitzen und Bäume so behandeln, schütteln sie den Kopf über meine Naivität und klagen und schimpfen lauter als ich über Hitze und Dürre und Borkenkäfer. Frédéric fragt sich, ob wir mit den Bäumen so umgehen wie mit uns. Absägen von Bäumen? Ist das wie Absägen von Beziehungen?
Gestörte Beziehungen sind eben auch ein Problem. Wir, wie soll ich das sagen, wir können die Erde eigentlich nur so zerstören, weil wir in gestörten Beziehungen leben, also auch untereinander. Das ist jetzt komplex, weil mir ist klar, dass man das nicht sofort sieht. Was soll denn das? Ich habe mit meiner Frau Krach. Was hat denn das jetzt mit dem Amazonasfeuer zu tun? Also der spinnt ja auch. Vielleicht aber auch nicht.
Das Abholzen nimmt seit dem Hitzesommer 2018 selbst für abgebrühte Forstwirte unheimliche Ausmaße an. Klimawandel führt zu Waldsterben, führt zu Klimawandel, höre ich inzwischen. Aber Sorgen macht man sich nicht um die Bäume, sondern um den Profit. Es geht nicht um das Wohl der leidenden Erde. Es geht um Wohlstand und Besitz des Menschen. Und jetzt? Wie finden wir in eine gute Beziehung miteinander, also die Baumliebhaber und die Baumabsäger im Schwarzwald und im Amazonas?
Natürlich, wenn ich jetzt diese direkte Connection mache, dann hört sich das ziemlich gesponnen an, ist klar. Gibt wenig Sinn. Wenn ich das jetzt aber sozusagen ins größere Bild setze, wenn es mir nicht gelingt, meine Mitmenschen zu verstehen und mit denen einen guten Umgang zu pflegen, dann brauche ich gar nicht anzufangen, mich überhaupt für Natur zu interessieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich sage, aber ich habe das Gefühl, dass die Liebe zum Menschen und die Verständigung mit Menschen und eine Verständigung mit anderen Wesen erleichtert, die jetzt nicht so aussehen wie Menschen.
Ich liebe Bäume. Aber erst im Leiden der Bäume ist mir das klar geworden. Das Aufflammen der Klimakrise hat meine Liebe geweckt aus ihrem Dornröschenschlaf. Aber bezieht sie auch die Baumabsäger mit ein? In seinem Klimabuch beschreibt Charles Eisenstein den Verlust, das Vergessen und Verlöschen der Liebe im Menschen. Wie wir die Welt feindlich erleben und als Natur Gewalt. Wie gestörte Beziehungen auf allen Ebenen das Klima auf Erden ruinieren. Wie fehlende echte Liebe kompensiert wird mit Macht und Besitz. Wie wir süchtig werden nach mehr, wie das nicht hilft und immer unzufriedener und aggressiver macht.
Wir suchen durch Wachstum Bedürfnisse zu erfüllen, die so nie befriedigt werden können. Auf menschliche Grundbedürfnisse nach Verbundenheit, Gemeinschaft, Schönheit, Heiligkeit und Intimität wird mit Imitaten reagiert, die vielleicht vorübergehend betäuben, schlussendlich aber das Verlangen nur vergrößern. Zum Trauma einer Entbehrung, das kollektive Süchte antreibt.
This is the question that motivates my life, is the question, what is the origin of the destruction?
Diese Frage motiviert mein Leben. Was ist der Grund für die Zerstörung, das Töten, für all die brutale Gewalt? Wären es die Elefantenjäger oder die Waldarbeiter, die die Bäume fällen, die Lösung wäre einfach. Stopp diese Menschen. Aber sie sind nur ein Instrument für etwas Tieferes, der Ökonomie, des Geldsystems, für eine Geschichte der Welt, die uns erzählt, wer und warum wir hier sind.
Charles Eisenstein beschreibt die Menschheit als verloren in einer Geschichte der Separation. Wir sind entfremdet bis in die Fasern und Nerven hinein. Wir schauen uns nicht wirklich in die Augen, hören uns nicht wirklich zu, begegnen uns weder liebevoll noch mitfühlend. Nicht uns selbst, nicht einander, nicht der Erde und ihren Lebewesen. Wir kennen keinen Baum, keinen Vogel, kein Insekt, wenn wir in einen Wald geraten. Ja, das ist zugespitzt. Das ist Entfremdung. Das ist der Grund der Klimakrise. Das ist eine Geschichte, die zu Ende geht. Und jetzt?
Der Klimawandel verlangt eine Revolution der Beziehung zwischen Natur und Zivilisation. Aber keine Revolution zur effizienteren Verteilung globaler Ressourcen innerhalb des endlosen Wachstumsprogramms. Es geht um eine Revolution der Liebe. Es geht darum, den Wald wieder als heilig zu erkennen. Auch die Mangroven und die Flüsse, die Berge und die Riffe, jedes einzelne von ihnen um seiner selbst willen zu lieben und nicht nur wegen seines Klimanutzens zu schützen.
Aufmerksamkeit ist Liebe. Und dass wir Liebe schenken, wenn wir Aufmerksamkeit schenken und eben auch in dieser Weise. Und das ist Klimawandel, wenn wir das, wenn wir das lieben und sehen und die Erde gesund zu sehen, das Kraftvolle und das Gesunde und das Starke zu sehen und sie uns vorzustellen als heilen Planeten und als geheilt.
Ute Maria Heilmann ist Therapeutin. Zusammen mit Frédéric Pillet bietet sie einen Tag der Integration an, nach Charles' Workshop Geliebte Erde. Ute Maria ist meine erste Interviewpartnerin, die einen Sprechstein benutzt.
Den Sprechstein in der Hand zu halten, das gibt mir ein Gefühl von, jetzt spreche ich, jetzt bin ich zentriert und jetzt werde ich gehört. Deswegen ist es gut, einen Sprechstein in der Hand zu haben, weil ich finde, dass das ein anderes Feld ist, wenn einmal alle gehört wurden, wie sie da sind, und dann lässt sich viel freier arbeiten miteinander.
Auch mit Ute Maria beginnen wir im großen Kreis um eine Kerze, mit Sprechstein und Zuhören. Council heißt das und kommt aus dem Englischen von Rat und Versammlung.
Das ist ein ganz altes Ritual, eine ganz alte Weise, und es haben sich tausend und noch mehr tausend, viele, viele Menschen, viele Generationen vor uns in Council-Formen und im Council versammelt und ums Feuer gesessen und sich zugehört und Entscheidungen durch Hören getroffen, nicht durch Sprechen, nur durch Hören. Ich nehme jetzt einfach diesen Sprechgegenstand, ich halte ihn in der Hand und spüre, was kommen will. Und dann vertraue ich auf das, was in dem Moment da ist und was was ich dann plötzlich sage. Und dann bin ich selber überrascht von meinen Aussagen. Da kommt was anderes, als wie wir es gewohnt sind, sonst zu sprechen.
Ich liebe Bäume. Ich liebe es, im Wald zu sein. Ich sage und ich fühle das so eigentlich erst seit dem Workshop mit Charles und Ute Maria und Frederik. Es fühlt sich gut an, das zu sagen. Lieben. Aber indem ich das sage und mich gut fühle dabei, erkenne ich, ich bin immer noch ein Tourist im Wald. Ich habe keine Ahnung. Wie liebe ich einen Baum? Und wie kann sich meine Liebe dem Baumabsäger gegenüber äußern? Ute Maria begleitet junge und ältere Menschen auf Visionssuche. Das ist ein indianisch tradierter Übergangsritus. In einem Schwellenritual geht man in die Natur. Tagelang, allein, fastend, nur das Nötigste dabei. Und dann? Ute Maria erzählt von ihrer eigenen ersten Schwellenerfahrung.
Ich war schon immer viel in der Natur und auch viel alleine und als Kind und als Jugendliche und als junge Erwachsene. Und dann sagen die, geh über eine Schwelle, also leg dir einen Stock hin, geh über die Schwelle, in die Anderswelt, in den Naturraum, in den weiten Raum und geh frei, schau, was dir begegnet, nimm dir Zeit, sei damit, geh, wo es dich hinzieht, geh in Kontakt, sprich, empfang Antworten. Sei unsichtbar, lass dich nicht stören durch nichts und niemanden. Und dann bin ich in die Natur gegangen, genauso wie sie es gesagt haben. Und ich dachte, ich war noch nie in der Natur. Ich bin zum ersten Mal in der Natur.
Mir fehlt eine echte und lebendige Beziehung zu Bäumen. Ich spüre, wie hilflos und bedürftig ich bin. Ich spüre mich selbst vor diesem völlig unbekannten Baum. Ich spüre in meinem Getrenntsein, dass ich in mir selbst auch wie ein Tourist lebe. Ich stehe in mir und in meinem Leben wie vor dem Baum und habe keine Ahnung.
Das war so, ich habe Dinge gesehen, die ich einfach nicht gesehen habe vorher. Mini, mini Grashüpfer, kleiner als mein Fingernagel vom kleinen Finger, die durchs Gras gesprungen sind. Und ich war da, ich war im Gras, ein Steinhaufen war plötzlich was ganz anderes als ein Steinhaufen. Das war ein Ort, ein wichtiger. Oder eintauchen zwischen Gestrüpp, zwischen Tannen zu sitzen. Einfach mal so von innen die Natur wahrzunehmen, in die Natur einzutauchen.
Hey, das Klima.
Das Klima.
Das Wetter, der Himmel fällt uns auf den Kopf.
Ich gehe mit Martin durch den Regen im Lebensgarten. Martin Beilich hat lange als Therapeut gearbeitet und dann ein Café eröffnet. Brühbad. Irgendwo zwischen Duisburg und Münster. Martin und ich treffen uns immer wieder in den Pausen des Workshops und unterhalten uns. Jetzt gehen wir durch den Regen und reden darüber, was die Klimakrise mit uns macht. Martin fragt sich, was das kleine Klima in uns mit dem großen Klima der Welt zu tun hat. Ich frage mich, warum ich Bäume liebe.
Weil die Frage, was für ein Klima herrscht tatsächlich in mir, sich natürlich auch nach außen auswirkt. Also wir fragen uns häufig nur so, wie wirkt sich das äußere Klima auf uns innen aus? Aber was spielt eigentlich für eine Rolle, was für ein Klima in mir herrscht und hat das Auswirkungen auf das größere Ganze?
Was fühle ich in meiner Liebe zu dem konkreten Baum da vor mir? Ich fühle mich hilflos und verloren. Ich fühle mich bedürftig und überfordert. Ich habe das probiert, im Wald, am Baum. Ich habe mich bemüht um eine Beziehung zu dem Baum da vor mir. Ich habe gemerkt, ich kann es nicht. Ich fasse ihn an, ich lehne mich an, ich spreche ihn an, ich stehe vor dem Baum wie vor einem anderen Wesen.
Das Problem ist, dass häufig das Gefühl vielleicht besteht, wenn ich was bewirken will, dann muss ich die ganz großen Dinge irgendwie bewegen, muss auch die ganz großen Dinge anpacken. So, also ich muss mich vor irgendwelche Klimagipfel setzen und irgendwie protestieren und laut schreien.
Mein Problem ist, Ich verfeuere jeden Tag einen Korb Baumscheite in meinen Schwedenofen. Ich gehe auf Böden aus Eiche. Ich schreibe dies hier an meinem Tisch aus massiver Eiche. Ich habe meine Bücher, meine Schreibsachen, meine Kleidung, meine Küchengeräte in Schränken und Regalen aus Baumteilen. Schachteln und Kisten, Bilder und Fensterrahmen, der Dachstuhl und ganze Häuser hier im Schwarzwald sind aus Bäumen gefertigt. Ich liebe Bäume und benutze sie als Rohstoff.
Wenn ich jetzt denke, okay, wie kann ich im Großen zu Klimaveränderungen beitragen, dann fühle ich mich auch schnell hilflos. Aber wenn ich denke, okay, das zugrunde liegende Problem ist eigentlich ein Verlust von Intimität letzten Endes, von eben einem Gefühl des Einsseins. Von da aus macht es doch einen großen Unterschied in dem Maß, in dem ich mich wieder mit diesem Gefühl, mit dieser Sicht verbinde und eben im Kleinen, in meinem Bereich schaue, dass ich da nach diesen Prinzipien lebe.
Aber in meiner kleinen Welt geht es nur um mich. Ich liebe Bäume und gehe in den Wald, weil mir das gut tut. Meine Beziehung zu Bäumen besteht darin, mich in ihrer Nähe zu erholen. Das war alles kein Problem, solange die große Welt funktionierte. Solange ich im schönen Wald durch prächtige Bäume spazieren und mich vom Stress der rauen Arbeitswelt erholen konnte. Das Wohlergehen von Bäumen? Nicht im Entferntesten ist mir das in den Sinn gekommen. Ich wurde nur ab und zu gestört durch Forstwirte und Waldarbeiter, die meine geliebten Bäume einfach absägten.
Wenn ich mich eben als Teil des Ganzen, als Organ, als Körperteil dieses Planeten verstehe, dann sage ich, natürlich verändert sich immer etwas im Großen, wenn ich im Kleinen etwas bewirke. Vielleicht tut der Rücken weh und ich bewege nur meinen Zeigefinger und ändere aber da was und plötzlich geht es dem Rücken auch besser. Das heißt, wenn an einer anderen Stelle etwas leichter und freier wird, dann profitiert auch das Große und Ganze davon.
Welche kleine Bewegung hilft dem Baum da vor mir? Sobald er ein rotes Kreuz trägt, das ein Forstwirt auf ihn draufsprüht, sind seine Tage auf Erden gezählt. Wie kann ich ihm helfen? Die Klimakrise hat meinen Spazierdusel unter Bäumen endgültig beendet. Erst nur abstrakt, als schlechte Nachricht, die immer penetranter wurde. Dazu kamen deutliche Zeichen im Wald. Ich konnte irgendwann nicht mehr übersehen, wie schlecht es meinen geliebten Bäumen geht. Und dabei merkte ich, wie ahnungslos ich bin in Bezug auf Bäume. Ich weiß nicht, wie sie heißen, wie sie wachsen, was sie mögen, wie es ihnen geht. Ich spaziere durch meinen geliebten Wald wie eingehüllt in einen Kokon aus Eigennutz. Und dann? Ich liebe Bäume? Wie ein Mantra, ein Rätsel, eine Aufgabe arbeitet der Satz in mir. Ich habe keine Ahnung von Bäumen. Ich habe keine Ahnung von Liebe. Ich habe keine Ahnung von mir, die das sagt und fühlt. Ich fühle im Begegnen mit dem Baum, wie verloren und wie bedürftig ich bin, wie ich lieben will und es nicht kann.
I think on some level receive a communication through the heart.
Unser Herz zeigt uns den Weg zur Heilung der Welt. Dabei lässt es uns Dinge tun, die der Verstand nicht versteht. Vielleicht besuchst du deine kranke Mutter. Niemand wird das jemals wissen. Niemand wird dir dazu gratulieren und dich als Helden feiern. Vielleicht wird selbst deine Mutter dir nicht danken. Aber du fühlst in dem Moment, für dich ist das die wichtigste Sache überhaupt.
In that moment you know that this is the most important thing I could possibly be doing.
Die Liebe zu Bäumen. Was bedeutet das? Es bedeutet genauso viel oder wenig, wie ich lieben kann. Und zwar jedes lebendige Wesen. Es bedeutet, dass Bäume lebendig sind. Es bedeutet einen tiefen Wunsch in mir und ein Potenzial, das aufwachen möchte. Wie geht man dem nach, inmitten einer Welt voller Katastrophen und Kriege? Übertüncht mit Life und Mindstyle. Charles empfiehlt ein tiefes Nicht. Nicht kämpfen. nicht wissen, nicht frustrieren. Und dafür fühlen mit ganzem Herzen, vertrauen mit ganzer Trauer.
Wir müssen lernen, solchen Gefühlen zu vertrauen. Dann vertrauen wir unserem Herzen auch, wenn der Verstand sagt, okay, wir sollten diese Bäume abholzen. Das ist finanziell sinnvoll. Und außerdem macht es jemand anderes, wenn wir es nicht tun. Aber das Herz sagt, nein. Stärken wir diesen Muskel des Vertrauens und die Welt wird eine andere.
Ich liebe, ja was denn? Pizza, Apfel im Schlafrock, oh, Bäume. Ich kenne Liebe als ein Bedürfnis nach mehr für mich. Ich liebe, was mir gut tut, mich bestätigt und stärkt. Mit dem Rest arrangiere ich mich. Das ist der ganz normale Zustand von Liebe im Zeichen der Klimakrise. Den rüttelt Charles auf. Er erinnert daran, wie verbunden wir sind mit allen Lebewesen. Dass Liebe diesen Verbund pflegt und kultiviert. Dass wir und die Erde heilen, indem wir liebevoll leben.
That's what we awaken to.
Diese Kraft des Herzens erwacht, indem wir heilen. Deswegen ist persönliche Heilung und soziale Heilung grundlegend für jede Art ökologische Heilung. Es geht alles zusammen. Es geht um ein Befreien von etwas, das schon da ist. Was brauchen wir, damit diese Liebe blüht? Wie können wir alle dazu beitragen? Wie wirken wir mit in der Revolution der Liebe?
Ich esse vegan. Seit über einem Jahr und bin stolz darauf. Ich habe keine Kinder und bin traurig darüber. Ich verzichte auf das Fliegen, das geht leicht, da ich Fliegen nicht mag. Ich verzichte nicht auf Autofahren, weil ich das brauche. Fleisch essen, Fliegen, Autofahren und Kinder, das sind angeblich die vier stärksten Einflüsse auf den ökologischen Fußabdruck des Einzelnen. Damit soll der individuelle Beitrag zur Klimakrise berechnet und verbessert werden. Ein Klimaspiel in Zahlen. Darin geht es nicht um das Leiden der Erde, sondern um den smarten Erhalt des eigenen Wohlstands.
As we destroy nature, we destroy something in ourselves.
Indem wir Natur zerstören, zerstören wir etwas in uns selbst. Indem wir etwas zerstören, das wir lieben, tun wir uns weh. Dazu erwachen wir, indem wir heilen. Deswegen ist persönliche Heilung und soziale Heilung grundlegend für jede Art ökologische Heilung. Es geht alles zusammen.
Er hat mich tief berührt und ebenso, dass ich das Gefühl habe, wie er die Dinge ausspricht. Und es ist ja so, dass er nicht viel Neues erzählt. Er erzählt eher viel Altes, aber wie er das erzählt, erlaubt es mir, da Handlungsstrategien zu entwickeln und Lebensstrategien zu entwickeln. Es ist für mich ziemlich konkret anwendbar alles und zeigt mir eben auf, die Möglichkeit, tatsächlich in diese schönere Welt zu kommen und nicht nur davon zu träumen oder darum zu trauern oder was auch immer. Oder nur zu hoffen, dass es irgendein Politiker mal endlich macht, sondern ich selber kann es sofort tun.
Wenn jeder und jede ihre Liebe, Sorge und ihr Engagement ganz dem Schutz und der Wiederherstellung eines geliebten Landstrichs in ihrer Nähe widmet, dann stellt sich die Lösung der Klimakrise von selbst ein. Würden wir uns bemühen, jede Flussmündung, jeden Wald, alle Feuchtgebiete, jedes Stück geschädigten und verwüsteten Landes, jedes Korallenriff, jeden See und jeden Berg zu heilen und zu beschützen, dann müsste nicht nur das Bohren, Abbauen, Fracken und Pipeline bauen großteils aufhören, auch die Biosphäre würde viel widerstandsfähiger.
Weil wir Menschen alle den Wunsch haben, dass es anders wird, dass wir glücklich sind, glaube ich einfach daran, dass die Dinge so funktionieren. Ich sehe mich da jetzt auch nicht irgendwie groß unter Druck. Ich bin nicht der Heiland. Ich habe da keinen Anspruch, das alles zu tun. Ich möchte aber mit Menschen zu tun haben, die sich darum auch kümmern, weil das in dieser Zeit angesagt ist. Für jeden, ich sage für jeden, da wo er ist, Jeder muss nicht Extinction Rebellion werden. Jeder muss nicht dies oder jenes tun.
So I think that the story that guides civilization is falling apart.
Die Erzählung unserer Zivilisation bricht auseinander. Das darauf gebaute System bricht auseinander. Die Menschen glauben nicht mehr daran. Sie glauben nicht mehr an ihre Pension in 30 Jahren. Sie glauben nicht mehr an das Rezept für Erfolg und Wohlstand. Die Menschen glauben nicht mehr, dass dank Wissenschaft und Technik alles immer besser wird, dass sie glücklicher und wohlhabender werden als ihre Eltern. Die ganze Erzählung bricht zusammen. Wenn das geschieht, werden radikale und tiefgreifende Ideen akzeptabel.
As that happens, radical ideas like the ones that I work with become more acceptable.
Charles Eisenstein hat mit seiner Occupy-Bewegung noch die Auseinandersetzung gesucht. Heute glaubt er nicht mehr an Kampf als Mittel zur Lösung von Konflikten. Er empfiehlt auch den Klimaaktivisten, den Kampf aufzugeben in ihrem Bemühen, die Erde zu heilen. Neue und ungewohnte Heilkräfte werden erst im friedlichen Bemühen um ein Lösen von Konflikten spürbar. Das beginnt ganz konkret mit jeder Idefix winzigen Empörung für ein misshandeltes Lebewesen.
Sind Sie willens, auf das Siegersein zu verzichten? Sind Sie bereit, auf den Tag zu verzichten, an dem sich herausstellt, dass Sie Recht gehabt haben? Sind Sie bereit, aufzuhören, sich selbst in der Mannschaft der Guten im Kampf gegen die Mannschaft der Bösen zu sehen? Denn das glaubt jede Seite in jeder beliebigen Debatte normalerweise von sich selbst. Und dieses Muster, etwas zum anderen zu machen, steht beispielhaft für die Kluft zwischen Mensch und Natur und vertieft sie. Meine Vision, ich erlebe sie wie ein Erinnern. Ich nenne es, die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Sie ist so schön, fast wie die Sonne. Kaum eine Sekunde lang könnten wir sie im Geist halten. Ich erinnere sie wie eine Zukunft, genährt und inspiriert durch schöne Erfahrungen, die aus der Zukunft in das Jetzt hineinreichen. Die schönere Welt taucht so auf in meinem Herzen.
In the form of a beautiful experience.
In meiner Vision treffe ich mich im Wald mit allen Mitwirkenden. Besitzer und Forstwirte, Romantiker und Idefixe sitzen im Kreis um ein Feuer. Wir reden und schimpfen, klagen und diskutieren, erzählen und werden traurig miteinander. Wir berühren und verbinden uns mit den Bäumen und dem Wald, mit der Welt und miteinander.
But it'll take a long time to get there.
Es wird dauern bis dahin. Auf dem Weg liegt, was ich eine geheilte Welt nenne. Eine Welt, in der die Menschheit sich dem Schaden zuwendet, den unsere Zivilisation angerichtet hat. Ein Zeitalter des Friedens, wo selbst die Orte, an denen Hass am längsten gelebt hat, transformiert werden. Zuerst in Akzeptanz und Toleranz, dann in wirkliche Liebe. Wirkliche Liebe zwischen Arabern und Juden zum Beispiel. Das wäre ein Schritt in eine mögliche Welt. Ein Erinnern von Zukunft, genährt und inspiriert durch lebendige Erfahrungen, die aus einer Zukunft in das Jetzt hineinreichen.
Natürlich will ich, dass es jetzt und hier für alle gut ausgeht oder sofort besser wird. Und ich bin so dankbar, dass die Greta Thunberg aufgetreten ist. Und ich bin auch stolz auf meine Tochter, die mit 4 anderen Mädels aus einer Klasse mit 36 als erste losmarschiert ist auf die erste Demo. In der 5. Klasse. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, es erlaubt ist es euch nicht und ihr müsst halt dann sehen, was da ist, was dann kommt. Und sie ist gegangen und war überzeugt und hat ihr Plakat gemalt. Und bei der letzten Demo waren nur 4, die nicht hingegangen sind. Alle anderen waren da.
Ich liebe Bäume. Klar ist das eine andere Liebe als die zu Menschen. Ich will Bäume weder streicheln noch umarmen, am ehesten mich anlehnen, am besten einfach bei ihnen sein. Aber konkret stehe ich vor jedem Baum wie ein Anfänger. Wie geht das? Baumliebe für Anfänger?
What is it like to be you?
Du zu sein. Wie ist das? Hinausgehen und so eintreten in die Präsenz eines Baums, das ist keine Workshop-Übung. Das ist ein Zustand des Bewusstseins. Das ist eine Orientierung in der Welt, die heutzutage verzweifelt gebraucht wird.
Das habe ich jetzt hier in den Tagen eigentlich dann erst so gemerkt, dass das Klima in mir, das Mikroklima, doch tatsächlich auch mit dem Äußeren, mit dem großen Makrokosmos-Klima irgendwie zu verbinden scheint. Und das macht jetzt für mich total Sinn.
Ich versuche, in den Forstwirten Baumhüter zu erkennen und spreche sie so an. Dabei erfahre ich, die Waldbesitzer sind überzeugt, dass es den Wald hier nur gibt, weil sie sich so gut um ihren Besitz kümmern. Eigentum und Eigennutz seien die beste und stärkste Motivation, nicht nur für den Wald. Geht es dem Wald? Geht es der Welt nur gut, wenn Waldbesitzer und Weltbesitzer sie behüten? Muss man Dinge und Lebewesen und die ganze Welt besitzen, um sie zu behüten? Dem Idefix in mir sträuben sich bei dieser Vorstellung erstmal die Nackenhaare. Wir wollen einen Wald, der in Ruhe gelassen wird, in dem Bäume so alt werden wie möglich und dann einfach umsinken und wieder zur Erde werden. Einen Wald, der nicht geschützt werden muss, sondern behütet und geschätzt wird, der Menschen und Erde verbindet. Einen Wald, in dem wir eine Beziehung zum Leben erfahren und erlernen, eine pragmatische Forstwirtliebe, eine winzig empörte Idefix-Liebe, eine romantische und eine erwachsene Liebe, die mit sich selbst und mit der Erde liebevoll und mitfühlend umgeht.
Die Krise unserer Umwelt ist nicht verursacht durch einen dummen Fehler, der clever gelöst werden kann, indem wir einfach unseren Treibstoff austauschen. Diese Krise lädt uns ein in eine grundlegende Verwandlung, ins Menschsein.
Metamorphosis in human beingness.
Idefix und das Weltklima. Eine Perspektive von Frank Schüre. Es sprachen Ilka Teichmüller und Ulrich Blöcher. Produktion Christine Schöniger. Regie Roman Neumann. Redaktion Jürgen Gressel-Hichert.